Thank you. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen und in der Gegenwart Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unser Wochenspruch lautet heute: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Wenn wir, wie Jeremia sagt, uns Gottes Führung anvertrauen, wird er alles gut machen. Darauf dürfen wir uns verlassen und ruhig werden. Das Thema dieses Gottesdienstes lässt sich beschreiben mit den Worten: In der Ruhe liegt die Kraft. Würden wir das beherzigen, wäre uns auch schon oft geholfen und anderen auch. Da würde ein unbedachtes Wort nicht gesprochen. Da würde ein verletzender Post nicht online gestellt. Von Jesus lernen heißt auch, wie er die Ruhe zu suchen. Dazu lädt uns der heutige Gottesdienst ein. Wir feiern gemeinsam das heilige Abendmahl. Alle getauften Christen sind dazu eingeladen, kleine und große. Den Ablauf des Gottesdienstes finden Sie vorn im Gesangbuch. Er sollte dort eingeklebt sein. Gott segne uns diese gemeinsame Stunde und ihn wollen wir loben mit dem Psalm. Unter der Nummer 745, 1 und 2.
Ja, lassen Sie uns gemeinsam einstimmen in das alte Loblied Israels. Ich lade Sie ein, die eingerückten Zeilen zu beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Kommt, lasst uns anbeten.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Vater im Himmel, hinter uns liegt eine Woche, in der wir vieles versucht und probiert haben. Es war eine Woche mit Erfolg und auch mit Scheitern. Heute sind wir müde. Hilf uns, in deiner Gegenwart zur Ruhe zu kommen. Mach uns neuen Mut durch dein Wort und deinen Geist. Nur wenn du uns hilfst, können wir heilvoll leben. Bitte erbarme dich unserer Unruhe. Heile du uns, Herr, so werden wir heil. Hilf du uns, so ist uns geholfen. Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Hebt eure Augen und eure Herzen und seid guten Mutes, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Darum hoffet auf ihn. Ja, Herr, Erlösung ist da, wo du bist. Und dir gilt unser Lob und Dank, wenn wir dich preisen.
Sei Gott in der Höhe.
Und so sind wir hier im Schutzraum deiner Kirche mit allem, was wir aus der vergangenen Woche mitbringen. Wir warten auf dich, gütiger Gott, dass du uns begegnest, dass du uns neu füllst. Sag uns das Wort, das wir uns nicht selbst sagen können, und komm uns nahe. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit.
Wo finden wir Gott? Das fragte sich auch einst der Prophet Elia. Er war müde geworden, leer und ausgelaugt fühlte er sich. Am liebsten wäre er für immer eingeschlafen. Da spricht Gott ihn an. Wir hören die Worte aus dem Buch, ersten Buch der Könige, Vers 11 bis 13, 19. Kapitel. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Halleluja.
Lassen Sie uns miteinander auf Gottes Wort antworten, indem wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nun nehmen wir wieder Platz. Toll. Vielen herzlichen Dank. Ich darf Ihnen die Band des heutigen Morgens vorstellen. Ernst Klar am Flügel, Dr. Hans Stricker am Saxophon und Uwe Schütt an den Percussions. Und wir werden sie nachher noch einmal hören und freuen uns schon darauf. Jeden Sonntag ist es dasselbe. Nein, ich meine nicht den Tagesablauf von Gottesdienst, Unternehmung, Ausflug, Verwandtenbesuch und abends Tatort. Ich meine die Stimmung, die bei uns und vielleicht ja nicht nur bei uns spätestens Sonntagabend herrscht. Schlechte Stimmung. Unsere Töchter sagen manchmal, so ab Spätnachmittag ist der Sonntag nicht mehr schön, denn dann fängt fast schon wieder der Alltag an. Die Schule, die Termine, und die vergessenen, oder sollte ich besser sagen, die verdrängten Hausaufgaben müssen ja auch noch gemacht werden. Und manchmal lasse ich mich von ihnen anstecken und ertappe mich selbst dabei, dass ich schon mal verstohlen in den Terminkalender gucke und schaue, wie geht's denn am Montagmorgen los, welche Termine warten. Und ich beginne im Geist zu organisieren, wer bringt die Große zum Kieferorthopäden und die Kleine zur Freundin, wer braucht wann das Auto. Und schon ist nichts mehr mit sonntäglicher Ruhe. Vielleicht kommt's dem einen oder anderen ja bekannt vor. Gott sei Dank ist das ja heute anders, denn jetzt sind Ferien. Ich weiß nicht, wie Ihr Sonntagabend aussieht, ob Sie auch schon so von der wöchentlichen Unruhe wieder gepackt werden oder ob der Sonntag so gut gefüllt ist, dass dafür keine Zeit ist. Heute schauen wir uns einmal einen Sabbat im Leben von Jesus an und erleben, wie viel da los ist. Der Predigttext nimmt uns mit hinein in einen vollen Tag, einen Sabbat, der ja unserem Sonntag entspricht. Es ist kurz nach Dienstantritt von Jesus. Jesus und seine Jünger hatten den Gottesdienst besucht und Jesus wurde um die Predigt gebeten. Danach stand Verwandtenbesuch auf dem Plan und bei dieser Gelegenheit heilte Jesus die Schwiegermutter des Simon, der später Petrus genannt wird, von einem bösen Fieber. Nach dem Gottesdienst hatte er schon einen Besessenen geheilt. Und dann kommt der Abend. Endlich Feierabend, Tatortzeit. Aber es geht bei Jesus anders weiter. Ich lese aus dem ersten Kapitel des Markus-Evangeliums die Verse 32 bis 39 vor. Als am Abend die Sonne untergegangen war, trugen sie viele zu Jesus, die litten und besessen waren. Ganz Kapernaum hatte sich vor der Haustür versammelt. Jesus heilte viele, denen es wegen der unterschiedlichsten Krankheiten schlecht ging. Er vertrieb auch viele Dämonen und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn gut verstanden. Früh morgens, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ die Stadt und ging in die Einsamkeit der Wüste, um dort zu beten. Simon und die, die bei Simon waren, ließen ihm keine Ruhe und kamen ihm nach. Sie fanden ihn und riefen, alle suchen dich. Er antwortete, lasst uns anderswo hingehen, in die Nachbarorte, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich unterwegs. In ihre Synagogen kam Jesus, verkündigte in ganz Galiläa und befreite von den Dämonen. Es hat sich offenbar schnell in dem 1500-Seelendorf Kapernaum herumgesprochen. Da ist einer, der macht Kranke gesund. Ein Wunderheiler ist da. Einen Besessenen hat er schon geheilt und die Schwiegermutter des Simon vom Fieber befreit. Dazu in der Synagoge heute Morgen gut gesprochen. Und offenbar hat diese Predigt Jesu ihnen Hunger nach mehr gemacht. Denn kaum, dass die Sonne untergegangen ist, die ersten Sterne zu sehen, damit ist der Sabbat offiziell beendet, gibt es für die Einwohnerschaft Kapernaums kein Halten mehr. Im Nu drängen sie sich in Scharen vor der Tür des Hauses, in dem Jesus sich aufhält. Kaum zu glauben, wie viele Kranke es gibt. Taube, Blinde, Gelähmte, Menschen, die ja schon jahrelang unter quälendem Aussatz leiden, psychisch Kranke, alle setzten in ihn ihre letzte Hoffnung. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Da ist kein Haus, aus dem nicht Leute mit ihren Kranken kämen. Die einen schleppen sich selbst zu Jesus. Die anderen werden getragen, weil sie nicht selbst gehen können. Wieder andere werden gestützt. Blinde werden geführt. Wie gut, dass es noch ein paar Gesunde gibt, die den Kranken zur Seite stehen. Aber wie viel Elend es doch gibt. Meist ahnt man gar nichts davon. Wer zeigt sich auch schon gerne in seiner Krankheit? Wer geht als Krüppel gerne auf die Straße? Wer lässt sich schon gerne auf einer Bahre vors Haus tragen? Und das gilt auch andersherum. Wer schaut schon gerne hin, wenn ihm Elend vor die Augen kommt? Und ich glaube, so viel anders als damals in Kapernaum ist das heute auch in Iserlohn nicht. Wenn wir wüssten, was es alles für Elend, für Krankheit, Not und Leid gibt hinter den Fassaden. Wir können es oft nur ahnen oder wissen nur von einzelnen Fällen. Aber Gott sieht all das Elend, all die Kranken. Welch eine Hoffnung muss Jesus damals geweckt haben, dass die Kranken mit all ihren körperlichen Gebrechen, mit all der seelischen Not zu ihm kommen, dass sie sich vors Haus trauen, dass sie herauskommen. Und Jesus enttäuscht sie nicht. Es gibt keine Krankheit, bei der Jesus sagt, geh weg, such dir einen anderen Arzt, hier hast du eine Überweisung. Ich sehe ihn da sitzen. Er nickt einem kranken Mann zu und er kümmert sich die nächsten 10 Minuten nur um ihn, lächelt ihn an, lässt sich erzählen, wie es dem Mann geht, hält ihn bei der Hand, tröstet ihn und heilt ihn. An die vielen anderen, die warten, denkt er in diesem Moment nicht. Auch nicht daran, wie lange es wohl noch dauert, bis alle durch sind, bis er Feierabend machen kann. In diesem Moment ist er ganz bei dem, der seine Hilfe braucht. Und dann bei dem Nächsten und dann bei der Übernächsten. So geht es bis spät in die Nacht. Man mag mit Jesus richtig aufatmen, als endlich Bettruhe angesagt ist. Es ist wohl spät geworden an diesem Abend. Wir wissen nicht, wie lange Jesus hat schlafen können in dieser Nacht. Und doch steht er lange vor Sonnenaufgang schon wieder auf. Das kennen wir vielleicht auch. Da ist es abends spät geworden, die Nacht ist ohnehin kurz. Und dann wachen wir mitten in der Nacht auf oder schon eine halbe Stunde vor dem Wecker klingeln und wissen, das war es jetzt mit der Nachtruhe. Manchmal kann man den Grund gar nicht sagen. Irgendeine diffuse Unruhe. Manchmal sind es die Sorgen des vergangenen Tages, die uns auch in der Nacht nicht schlafen lassen und die wir mitschleppen in den neuen Tag. Jesus allerdings steht aus einem anderen Grund mitten in der Nacht auf. Er will es von sich aus. Er sucht ganz bewusst die Ruhe der Nacht und die Einsamkeit. Ich stelle mir vor, wie er sich ganz leise herausschleicht aus dem Haus, die Tür ganz behutsam ins Schloss fallen lässt, um seine Freunde nicht zu wecken. Und dann geht er ein Stück des Wegs entlang, aus dem Ort hinaus, bis er außer Sicht und Hörweite ist. Irgendwo draußen in der Natur, vielleicht unter einem alten, knorrigen Olivenbaum, macht er Halt, kniet sich auf den Boden und betet. Jesus geht auf Abstand. Er verlässt den Ort, an dem er arbeitet, an dem er gebraucht wird. Er sucht den Ortswechsel, um die Stille zu finden und die Nähe seines Vaters im Himmel. Das hilft ihm, die Dinge, die er erlebt hat, zu verarbeiten. All das Leid, das er gesehen hat und auch alle Heilungserfolge, die er erlebt hat, er gibt sie zurück in Gottes Hände und weiß, dass sie dort am besten aufgehoben sind. Ja, manchmal tut es gut, ein Stück wegzugehen, raus aus den eigenen 4 Wänden, raus aus der täglichen Routine, weg von all den Zeitkillern, deren Versuchung wir immer wieder erliegen. Handy, Fernseher, Zeitung, Computer und wie sie alle heißen. Weg von all der Betriebsamkeit und dem Lärm um uns herum, die so oft verhindern, dass wir zu uns kommen und dass wir zu Gott kommen. Er sucht die Zeit und die Ruhe, um auf Gottes leise Stimme zu hören. Im Alltag ist das Innehalten und das Nachdenken oft nur schwer möglich. Da holt uns die Hast und die Routine, die Last all dessen, was getan werden muss, vielleicht schon am Frühstückstisch ein oder beim Blick auf den vollen Wäschekorb, auf den überquellenden Schreibtisch, auf den prall gefüllten Terminkalender. Und wir fangen an, das Nächstliegende zu tun. Und schon ist die Chance dahin, erst einmal tief Luft zu holen und zu überlegen, was ist dringend, aber was ist wirklich wichtig. Und das sind durchaus verschiedene Sachen. Wir neigen uns dazu, von dem Drängenden treiben zu lassen und das als erstes in Angriff zu nehmen, statt zu überlegen, was ist wirklich wichtig, was ist notwendig im Blick auf die Zukunft, was ist dran, was muss getan werden und was darf auch liegen bleiben. Ich erlebe das oft so, wenn ich einen Schreibtischvormittag vor mir habe, an dem ich Predigten vorbereite oder andere Dinge am Schreibtisch erlebe, dann muss ich mich manchmal richtig zwingen, erst einmal innezuhalten. Das Andachtsbuch, das ich lese, liegt in Armlänge. Ich müsste nur den Arm ausstrecken. Und doch passiert es mir, dass ich ohne nachzudenken den Computer einschalte. Und läuft der erst einmal, dann laufen meine Gedanken auch. Und ich lasse mich von der To-Do-Liste im Kopf und im Terminkalender drängen. Und schon bin ich dabei, das Drängende zu tun, statt das Wichtige. Manchmal, Gott sei Dank, muss ich dann an den Ausspruch von Martin Luther denken. Heute muss ich viel arbeiten, also werde ich zuerst viel beten. Heute muss ich viel arbeiten. Heute habe ich viel zu tun. Also werde ich zuerst viel beten. Und ich habe es schon oft erlebt, dass es sich dann irgendwie zurechtruckelt, dass ich dann weiß, was ist wichtig, womit fange ich an, wo stecke ich jetzt meine Energie und Zeit und Kraft als erstes rein und was lässt sich auch später noch bearbeiten. Ich möchte keinen Druck aufbauen. Ich will nun keineswegs sagen, dass jeder diese Zeit am Morgen, womöglich noch lange vor Sonnenaufgang und bevor alle anderen aufstehen, genau diese Zeit suchen muss. Und wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn es Tage gibt, an denen das nicht klappt, weder morgens noch mittags noch abends. Aber es ist nicht gesund, wenn wir uns diese Zeiten gar nicht nehmen. Wenn wir nur um unsere Pflichten und Aufgaben kreisen, dann werden wir irgendwann unfrei. An Jesu Beispiel in dieser Geschichte sehen wir, wie ihn diese Ruhe des Morgens frei macht. Wirklich frei von den Erwartungen, von den Ansprüchen anderer. Und er einen klaren Blick für das gewinnt, was jetzt wirklich wichtig ist. Seine Jünger sind nun inzwischen aufgewacht und aufgestanden und haben Jesus vergeblich im Haus gesucht. Schließlich haben sie ihn gefunden. Alle suchen dich, sagt Simon. Und wir hören förmlich den geballten Protest gegen diese stille Stunde Jesu. Wir hören all die Erwartung, die sagt, dein Bedürfnis nach Ruhe und Stille in allen Ehren, aber du hast gefälligst für uns da zu sein. Kümmer dich. Ich kann mir vorstellen, dass diese Erwartungshaltung, dieses Kümmer dich gefälligst, viele von uns ganz gut kennen, nicht nur Mütter. Auch die, die sich vielleicht um ihre alt gewordenen Eltern kümmern oder viele, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie alle haben sicher das ein oder andere Mal erfahren, dass sie nicht nur gefragt, sondern auch ganz schön gefordert sind. Und dass die Erwartungshaltung da ist, du hast einmal Ja gesagt, jetzt kümmere dich gefälligst. Und schnell entsteht dadurch ein schlechtes Gewissen, denn ich denke mir, ja stimmt, ich habe ja gesagt, ich will dieses und jenes tun. Und wir lassen uns von dieser Erwartung einfangen und unter Druck setzen. Jesus macht es anders. Er entzieht sich dem Anspruch anderer, den Erwartungen anderer. Zunächst entzieht er sich räumlich, indem er einfach weggeht. den Ort wechselt. Raus aus Kapernaum, wo so viel zu tun ist, wo so viele auf ihn warten, etwas von ihm erwarten. Raus in die Wüste, in die Stille. Er entzieht sich aber auch inhaltlich diesem Erwartungsdruck. Jetzt mach mal weiter, Jesus. Heile alle die, die gestern nicht mehr dran kamen. So jedenfalls verstehe ich diese Entschlossenheit und Entschiedenheit, mit der Jesus seinen Jüngern entgegentritt. Es hätte ja wirklich nichts dagegen gesprochen, noch einen Tag oder zwei oder zehn in Kapernaum zu bleiben, um wirklich alle zu heilen, um allen nahe zu sein, die das von ihm erwarten. Jesus ist aber offenbar ganz gewiss, dass etwas anderes dran und wichtig ist. Er spürt, es ist Zeit, weiterzugehen. Nicht, was seine Freunde, was die große Masse will, ist Jesu Maßstab, sondern der Wille seines Vaters im Himmel. Und so sagt er Nein zur allgemeinen Erwartung, Nein zu dem scheinbar naheliegenden, zu dem Drängenden. Stattdessen tut er das, was sein Vater wünscht. Er geht weiter, damit noch viele andere in den anderen Orten von Gottes rettender Liebe erfahren. Jesus hat diese Stärke, diese Klarheit in dieser morgendlichen Stille und Ruhe empfangen. Die Kraft, Nein zu sagen zum Drängenden, zu den Erwartungen. Natürlich riskiert er damit, Menschen zu enttäuschen. Und das wird auch uns nicht erspart bleiben, wenn wir innerlich einer Sache gewiss werden, auch wenn sie den Erwartungen anderer entspricht. Und dennoch ist es heilsam, Klarheit in der Stille vor Gott zu gewinnen und aus dieser Klarheit heraus zu handeln und nicht nur auf Erwartungen zu reagieren. Ich wünsche uns allen, dass wir in unserem Leben, ja, und auch ganz konkret in der kommenden Woche, in diesen heilsamen Rhythmus hineinfinden, aus Arbeit und Ruhe, aus Hektik und Betriebsamkeit das Notwendige zu tun und der Stille, die wir brauchen, um aufzutanken, um Gott zu hören, um von ihm Klarheit zu bekommen, was wir tun sollen. Ja, und ich wünsche uns allen, dass wir das erleben können. In der Ruhe liegt die Kraft und empfangen wir das, was wir zum Leben brauchen, für uns und für all die, die uns ans Herz gelegt sind. Gottes Friede, seine Ruhe, die höher sind als all das, was wir verstehen, die bewahre uns mit Herz und Sinn bei Jesus Christus. Amen. Wir singen »Meine Zeit steht in deinen Händen« und dazu sammeln wir im Klingelbeutel für diakonische Aufgaben der Versöhnungskirchengemeinde. Und nun lassen Sie uns aufstehen und für uns und für diese Welt beten.
Großer Gott, du tust uns gut. Du hörst, wenn wir zu dir beten und singen. Du hörst auch unsere unausgesprochenen Fragen und siehst unsere Gedanken. Jeden Stoßseufzer bemerkst du. Danke dafür.
Weil du allmächtig und gnädig bist und diese Welt heilen willst, bitten wir dich für alle Kranken und Leidenden. Wir bitten für die Ärzte und Pfleger, für die Betreuer und die Mitarbeitenden der Krankenkassen und Sozialämter. Gib ihnen die Kraft, an dem täglichen Elend nicht zu verzweifeln. Stärke ihr Bemühen um Menschenwürde und Genesung.
Wir legen dir die Sterbenden und ihre Angehörigen ans Herz. Sei ihnen nahe. Den Trauernden stell Freunde an die Seite, die mit ihnen durch diese Zeit gehen. Und wo wir gefragt sind, ermutige uns, das zu tun, was von uns gefordert wird. Geh mit uns allen durch diese Woche. Segne die Kinderbibeltage, die am Dienstag beginnen. Gib den Mitarbeitenden das, was sie brauchen. Begegne den Kindern als liebevoller Vater und Freund.
Großer Gott, wir bitten dich aber nicht nur für uns hier in Iserlohn. Weltweit leiden Menschen und sind von Hunger und Durst, Katastrophen, Gewalt, Terror und Krieg bedroht. Wehre dem Machtmissbrauch der Regierenden und Wirtschaftsmächte. Leite ihre Schritte zu mehr Frieden und zur gerechten Verteilung der Güter. Wir beten für unsere Partnergemeinden in Berlin, im Kongo und in Novo. Segne und ermutige die Geschwister in dem, was ihnen Mühe macht. Wir wissen zu wenig von ihrer Not und ihrer Sorge, aber du weißt alles. Du bist ihre Hoffnung. Lass diese Gemeinden wachsen und Segen sein für ihre Städte.
Wir bitten dich auch für diese Erde. Du hast uns diesen Raum zum Leben anvertraut. Schärfe unser Bewusstsein für die Kostbarkeit von gesunder Luft, Erde und sauberem Wasser. Verhindere, dass wir den Planeten egoistisch ausbeuten und unbewohnbar für die Nachkommen hinterlassen. Und wenn das Bescheidenheit und Verzicht für uns bedeutet, hilf uns zu erkennen, dass weniger oft mehr ist. Amen.
Ja, Jesus, teilt mit uns Brot und den Saft der Trauben und will uns damit ganz nahe kommen, in all das hinein, was uns beschäftigt, was uns freut und was uns quält. Und so laden wir alle ein, die sich nach dieser besonderen Nähe Jesu segnen, Auch die Kinder sind ausdrücklich herzlich mit eingeladen. Wie immer in der Bauernkirche feiern wir an beiden Stationen mit Traubensaft. Dort vorne an der Taufkapelle werden Einzelkelche gereicht und hier oben im Altarraum reichen wir den Gemeinschaftskelch. Und nun lassen Sie uns einstimmen in die Abendmahlsliturgie und uns damit auch innerlich einstimmen auf die ganz besondere Begegnung mit Jesus.
Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Gütiger Gott, treuer Vater, es ist wahrhaft würdig und recht, an deinen Tisch zu treten und von dir zu empfangen, was du uns gibst. Durch Brot und Wein stärkst du Leib und Seele, weil du allein der Heilige bist. Darum bringen wir dir mit deiner ganzen Schöpfung auch unser Lob dar. So werden wir mit hineingenommen in die alte Geschichte, die zu unserer Geschichte wird. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Essen nahm er den Kelch mit Wein, dankte Gott dafür, reichte ihn herum und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Stimmen wir ein in das Tischgebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Jesu sei mit uns allen. Geben wir dieses Friedenszeichen auch spürbar und hörbar an unsere Nachbarn weiter, indem wir ihnen den Frieden Jesu zusprechen. Und nun kommt, denn alles ist bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Gott ist. Wie glücklich sind alle, die ihm Vertrauen schenken. Wir danken dir, Gott, dass du nicht nur der Heilige bist, sondern uns nahe kommst und uns heil machst. Beim Abendmahl gibt es Heilung zum Anfassen, zum Schmecken in Brot und Saft. Wir bitten dich, stärke nicht nur uns selbst, sondern verleih uns auch die Kraft, deine Botschaft weiterzugeben. Dir sei Lob und Dank bis in alle Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gegenseitig den Frieden zusingen und ich lade Sie ein, zum Schlusslied aufzustehen. Thank you. Und so geht in diese Herbstferien, in diesen Sonntag, in diese Woche als Menschen, die von Gott angesehen und geliebt sind. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott schaue dich freundlich an und ergebe uns und dieser Welt seinen Frieden. Das Stück hieß Autumn Leaves, Herbstblätter, wie gemacht für diesen Tag. Einen schönen Herbsttag, und ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe vorhin, die Ausgangskollekte ist bestimmt für die Arbeit der Diakonie an psychisch kranken Menschen. Herzlichen Dank, einen gesegneten Sonntag. Gibt es noch eine Zugabe? Nein? Schade.